Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast jetzt für jeden von uns ein Wort bereit. Rede du jetzt zu uns. Rede du zu jedem Einzelnen persönlich. Herr, wir brauchen es so sehr, dass du zu uns sprichst. Rede du zu jedem Einzelnen genau so, wie er es jetzt braucht. Lass mich nur deine Stimme sein, Herr. Und lass uns dein Wort mit offenen Ohren und offenen Herzen hören und annehmen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen ist. Die Welt, in der wir heute leben, ist sehr laut. Ich habe gerade am Eingang mitbekommen, als Leute hier reingekommen sind und sagten, oh, die Kirchenglocken sind aber laut. Wir haben zurzeit, und ich glaube, das wird immer mehr Lärm in der Welt. Straßenlärm, Flugzeuglärm, Handybimmeln, immer ist überall Lärm. Manche Leute regen sich auch über Glockenläuten auf und klagen dagegen, obwohl sie zu der Zeit, als sie da hingezogen sind, genau wussten, da ist eine Kirche. Aber Menschen beschweren sich über laute Musik bei Festen, bei der Kirmes, Stadtfesten, Volksfesten. Lärm kann störend sein. Vielleicht kennt ihr das manchmal, ich hatte das gestern, da setzt man sich mal in den Garten. Ich wollte gestern im Garten die Predigt vorbereiten. Unser Nachbar hat sich zur Aufgabe gemacht, seit Anfang der Ferien schon irgendeinen Kletterturm in seinem Garten zu flexen und zu, weiß ich nicht, abschleifen. Macht das mit voller Begeisterung stundenlang am Tag, insbesondere samstags, auch sonntags. Vorbereiten im Garten ging nicht. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch. Manchmal möchte man sich so samstags abends einfach mal so oder samstags nachmittags, mittags, 13:30 in den Garten setzen und der Nachbar kommt auf die Idee, eigentlich ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt zum Rasenmähen. Und dann hören das vielleicht auch andere Nachbarn und denken sich, Mensch, eigentlich die Idee ist gut. Die Hecke wäre auch mal dran. Und wieder andere sagen sich, ach, wenn die Krach machen, dann könntest du doch eigentlich auch mal anfangen zu flexen oder Steine schneiden. Und spätestens dann kommt von irgendwo ein Bohrer und das ist dann für mich so der Moment, wo ich sage, also entweder gehst du jetzt rein oder mach's mit. Und dann gehe ich vielleicht auch in eine Garage, nehme die Kettensäge und ob ich was zu sägen habe oder nicht, und mach einfach mit. Lärm ist manchmal störend. Lärm kann ganz schön störend sein. Und der Taube in der Geschichte heute, der hatte die Probleme nicht, der hatte ganz andere Probleme. Der hatte kein Problem mit Lärm, das war eher Luxus, der war taub. Taub und stumm. Wir haben gerade den Predigttext in der Evangeliumslesung gehört. Der hatte überhaupt nichts zu hören. Und es gibt auch einen Zusammenhang zwischen nicht hören können und reden. Wenn man nicht hören kann, dann hört man auch nicht, wie man redet. Deswegen konnte der auch nicht reden. Taub, stumm. Der hatte zwar seine Ruhe, aber davon viel zu viel. Ruhe ist nicht immer was Gutes. Stille, nicht immer was Gutes. In den Ortfield Labs in Minneapolis, da gibt es einen schalltoten Raum. Da gibt es überhaupt keinen Lärm, überhaupt kein Geräusch. Vielleicht mal so zum Vergleich, eine Kettensäge, ich bin dann wahrscheinlich dann der Lauteste im Garten, eine Kettensäge hat 120 Dezibel. So ein Glockenläuten, wenn man direkt davor steht, so um die 110, wenn man 200 Meter weiter weg ist, um die 80 Dezibel. Ein Rasenmäher hat 70. Eine Unterhaltung 60, im Schlafzimmer in der Regel 30 und das Atmen selbst hat 10 Dezibel. In diesem Raum sind minus 9. Stille. Totenstille. Absolut ruhig. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, das letzte Mal, dass ich so eine Totenstille erlebt habe, das war früher mal im Konfi-Unterricht, als ich gefragt habe, wer von den Konfirmanden bei dem Psalm 23 aufsagen will. In diesem Raum war totale Totenstille. Da werden auch viele Unternehmen sind da. Die testen dann den Klang von Autotüren oder Handybimmeln oder so. Aber keiner hält es in diesem Raum länger als 45 Minuten aus. Die meisten nicht mal 10. Totenstille. Bedrückend. Und so ungefähr kann man sich Taubheit vorstellen. Taubheit isoliert. Taubheit macht einsam. Keine Musik, keine Stimme, keine Gespräche. Gar nichts. Man hört auch keine Gefahren. Kein Knacken im Gebüsch oder heute kein Auto, kein Hupen, nichts. Ich musste so an das Lied von Grönemeyer denken. Sie hört Musik nur, wenn sie laut ist, wenn sie in den Magen fährt. Musik spüren, Sound spüren, das geht, wenn man es im Magen spürt. Aber wahrnehmen übers Ohr geht nicht. Und was macht menschliches Zusammenleben aus? Das ist Kommunikation. Miteinander reden, sich unterhalten. Geschichten erzählen, Informationen weitergeben, Erfahrungen weitergeben. All das konnte der nicht. Der brauchte Hilfe. Hilfe im täglichen Leben. Und arbeiten ging auch nicht. Der blieb nur betteln. Der Text heute ist eine Heilungsgeschichte, aber keine in Anführungsstrichen normale. Markus berichtet hier, dass Jesus unterwegs ist. Er war in Tyrus. Und es wird berichtet, dass er da auch schon geheilt hat. Das Kind einer griechischen Frau. Und von da aus, ich nehme an, dass ihr alle so die Landkarte nicht unbedingt vor Augen habt, aber von da aus, von Tyrus, da machte er große Umwege, zog erst in das Gebiet der 10 Städte, nach Osten, nach Norden, um dann nach Süden zu kommen. Manche Ausleger meinen, dieser Weg hat 8 Monate gedauert. Und dieses Gebiet östlich des Jordans, das war heidnisches Gebiet. Und als er da angekommen ist, da waren direkt wieder Leute da, Männer und Frauen, die er heilen sollte. Sie haben Jesus gebeten, dass er Hand auflegt. Jesus war schon vorher da, hat schon vorher mal geheilt. In Markus 5 heißt es, dass er da schon mal war und einen Besessenen geheilt hat. Und vielleicht haben die Leute, die Freunde damals schon davon gehört. Und als Jesus dann wieder in die Gegend gekommen ist, ich stelle mir vor, da war eine riesengroße Menge wieder an Menschen, da brachten diese, von denen in der Geschichte der Rede ist, ihren Bekannten, ihren Freund, diesen Taubstummen mit zu Jesus, haben ihn durch die Menge geschleust, damit sie dann mit ihm zu Jesus kamen und sagten dann zu Jesus, leg ihm die Hand auf. Die wussten genau, wenn einer helfen kann, dann Jesus, der ist die letzte Hoffnung. Und interessant ist, dass sie ihn gar nicht gebeten haben zu heilen. Die haben nur gebeten, leg ihm die Hand auf. Denn sie wussten, wenn Jesus Menschen berührt, dann passiert da was. Und Jesus hört, er sieht den Taubstummen und macht es ganz anders. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, steht hier. Wie immer, wenn Jesus auftrat, dann waren viele Menschen da. Menschen, die ihn hören, die ihn sehen wollten. Menschen, die geheilt werden wollten. Und Jesus nimmt diesen Taubstummen, nimmt ihn zur Seite, weg von der Masse, weg aus der Menge. Jesus will keine Öffentlichkeit. Jesus will nicht als Wunderheiler dastehen. Und Jesus ist letztlich auch nicht gekommen, um Menschen zu heilen. Jesus ist gekommen, um Gottes Wort zu verkünden, um Menschen zu Gott einzuladen, zu Gott zu bringen, um uns zu erlösen. Nicht unbedingt, um zu heilen. Das war eigentlich Nebensache. Nebensache, aber wichtig, weil Jesus der Mensch wichtig ist. Aber er nimmt ihn jedenfalls zur Seite, will kein Marketing und keine Werbung, kein Aufsehen. Er kümmert sich persönlich und privat. Und Jesus legt ihm die Finger in die Ohren, steht hier und spuckte aus und berührt seine Zunge mit Speichel. Warum der Aufwand? Hätte er nicht auch einfach die Hände auflegen können und fertig? Hätte er machen können. Oder hätte er nicht auch einfach sagen können, du bist geheilt? Hätte er machen können, hat er früher auch schon oft. Oder hätte er nicht einfach sagen können, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen? In diesem Fall hätte er es nicht. Hier waren keine Juden, hier waren Heiden. Da gab es den Glauben nicht. Und der Mann war taubstumm. Wie hätte der was von Jesus und von seiner Botschaft hören sollen? Die Zeichensprache damals war, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt wie heute. Der konnte von Jesus gar nichts wissen. Jesus legt ihm die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge mit Speichel. Jesus kommuniziert mit dem Taubstummen so, wie er es braucht, so, wie er es versteht. Er geht auf seine Ebene, rudimentäre Zeichensprache. Er steckt ihm die Finger in die Ohren, berührt die Zunge, um ihm zu sagen, und darum kümmere ich mich jetzt. Achte auf deine Zunge und achte auf deine Ohren, da passiert jetzt was. Und diese Berührung, die konnte der Taubstumme verstehen. Und Jesus sah auf zum Himmel und seufzte und sprach, Hephata, das heißt, tu dich auf. Jesus blickt zum Himmel und seufzt. Warum, das wissen wir nicht. Aber Seufzen hat auch immer was Befreiendes. Es löst Spannung, es löst Druck. Aus den Neurowissenschaften wissen wir, Seufzen ist lebensnotwendig. Genau wie Atmen. Es belüftet die Areale in der Lunge, die normalerweise nicht belüftet werden und gibt Sauerstoff dahin, wo er dringend nötig ist. Das heißt, wenn ich jetzt also bei euch merke, dass ihr anfangt zu gähnen, dann weiß ich, ihr tut euch einfach nur was Gutes. Mit dem Seufzen möchte ich euch bitten, nur ein bisschen zu warten. Jesus guckt zum Himmel und seufzt. Und damit macht er deutlich, die Vorarbeit habe ich gemacht. Aber die Heilung kommt von Gott. Hephata, tu dich auf. Im Hebräischen ein einziges Wort. Jesus macht nicht viele Worte. Jesus hilft. Und zugleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Jesu Kraft wirkt. Was der Mann sagt, wird nicht erzählt. Aber er redet. Und Jesus bringt ihn zurück zu seinen Freunden und die merken, dass da was passiert ist. Und dann steht da, sie wunderten sich. Warum? Die haben ihn doch deswegen dahin gebracht. Aber da steht, sie wunderten sich. Vielleicht haben sie so gedacht, Mensch, dem können wir nicht helfen, dem muss geholfen werden, wir können das nicht. Bringen wir ihn mal zu Jesus, schlimmer wird es nicht werden. Und es hat geklappt, Jesus hat geholfen. Und da steht, sie wunderten sich. Die wunderten sich über alle Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend, die Sprachlosen redend. Er hat es wohlgemacht. Die Leute da waren keine Juden, das waren Heiden. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie die Ankündigung genau so einer Sache aus Jesaja kannten. In Jesaja 29 steht, zu der Zeit, in der Christus kommen wird, da werden die Tauben hören. Die waren einfach total überrascht. Die waren total überrascht und erzählten weiter, was sie gesehen haben und was sie erlebt haben. Soweit die Geschichte. Was heißt das jetzt für uns? Warum steht die Geschichte da? Warum erzählt Markus das? Das ist keine Heilungsgeschichte der üblichen Art. Die gehört zum Sondergut, steht nur bei Markus. Matthäus berichtet auch von der Reise, aber nicht von der Heilung. Also was ist der Grund, warum Markus das überliefert hat? Was sollen wir daraus lernen? Ich glaube ein paar Sachen. Fangen wir mal mit den Freunden des Taubstummen an. Die Freunde kannten den. Vielleicht haben sie ihn morgens oder wann auch immer gesehen, wenn sie den Weg entlang gegangen sind. Der saß da, hat gebettelt. Die wussten, der kann nicht reden, der hört nichts. Dem muss geholfen werden und wir können das nicht. Und die bringen ihn zu Jesus. Wie viele Menschen kennst du, die deine Hilfe brauchen, denen du aber eigentlich nicht helfen kannst? Wie viele Menschen kennst du, denen du als Mensch nicht helfen kannst? Was machst du mit denen? Vielleicht Menschen, denen du nicht helfen kannst, nicht körperlich, aber die vielleicht seelische Nöte haben, Angst haben, Fragen haben, Sorgen haben. Und bei denen du weißt, ich kann denen nicht helfen, was machst du mit denen? Sprichst du mit denen? Bringst du die vielleicht mit zum Gottesdienst? Lädst die ein zu Gott? Und sagst, ich kann dir nicht helfen, aber da gibt es einen, der kann das. Komm doch einfach mal mit. Oder schließt er ihn in euer Gebet ein und sagt, Gott, dir muss geholfen werden, ich kann das nicht, aber mach du das. Wie geht ihr damit um? Und eine andere wichtige Sache, wenn wir um Hilfe bitten, wie machen wir das? Die Freunde kamen zu Jesus und haben gesagt, leg ihm die Hände auf. Die bitten nicht um Heilung. Die sagen, Jesus, leg ihm die Hände auf. Die wussten also nicht nur, was sie wollten, sondern die wussten auch genau wie. Jesus macht's anders. Jesus gibt dem Kranken genau das, was er braucht. Wie sehen denn eigentlich, mal Hand aufs Herz, unsere Gebete aus? Sehen unsere Gebete nicht auch so aus, dass wir Gott immer schon sagen, Herr, ich möchte, dass du dies und das tust und das tust und das tust und dass du da und da in der Beziehung so und so handelst? Wie sehen unsere Gebete aus? Wissen wir nicht auch immer schon genau, was wir wollen? Und genau, wie Gott was machen soll? Bei Jesus kriegen wir nicht unbedingt das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen. Im Vater unser steht: Herr, dein Wille geschehe. Aber wie oft meinen wir an dieser Stelle eigentlich, unser Wille geschehe? Und mach du, dass es so kommt, wie wir wollen. Bei Jesus kriegen wir nicht, was wir wollen, aber genau das, was wir brauchen. Und Jesus weiß genau, was wir brauchen und wie und wann. Wisst ihr, diejenigen, die mich näher kennen, die wissen, ich mag Country Music. Richtig schöne amerikanische Country Music. Und da gibt's einen Sänger, der heißt Garth Brooks. Der hat mal ein ganz tolles Lied geschrieben und das heißt Unanswered Prayers. Unbeantwortete Gebete. Und in diesem Lied beschreibt er, wie er mit seiner Frau mal zu einem Fußballspiel oder sowas geht und da seine alte Flamme aus der Highschool-Zeit trifft. Und er sagt, früher hat er immer dafür gebetet und hat gesagt, Gott, wenn du mir diese Frau gibst, dann bitte ich um nichts anderes mehr. Das ist alles, was ich möchte. Die Frau und keine andere. Ist aber nicht so gekommen. Und er trifft sie da jetzt wieder mit seiner Frau und stellt fest, die ist nicht so toll, wie ich früher gedacht habe. Und kommt dann irgendwann zu dem Schluss, Gottes größte Geschenke an uns, das sind unbeantwortete Gebete. Bei Gott kriegen wir nicht das, was wir wollen, aber das, was wir brauchen. Denn was macht Jesus mit dem Taubstummen? Der nimmt ihn zur Seite, steckt ihm die Finger in die Ohren, berührt seine Zunge und wird ganz persönlich, kommt ihm ganz persönlich nahe, ohne großes Tamtam. Er nimmt sich Zeit. Und das, was er hier macht, das ist Seelsorge. Und er weiß, was getan werden muss und wie. Und ein anderer Punkt, er nimmt den Taubstummen zur Seite. Raus aus der Öffentlichkeit. Jesus braucht kein Marketing. Der muss sich dabei nicht zeigen. Der will helfen. Und nochmal Hand aufs Herz, wie ist denn das bei uns? Ich stelle oft fest, wenn man Mitarbeiter und Helfer braucht, dann finden sich ganz schnell welche, die vorne stehen. Ganz schnell welche, die da sind, wo sie gesehen werden. Für den Hintergrund findet man selten Leute. Jesus braucht die Öffentlichkeit nicht. Jesus will was tun, was bewirken. Jesus muss dabei nicht gesehen werden. Wie ist das bei uns? Die Frage kann nur jeder für sich beantworten. Und dann guckt er zum Himmel und seufzt. Hephata, tu dich auf. Ein einziges Wort. Jesus macht nicht viele Worte. Jesus hilft. Direkt. Und es ist noch ein schönes Country-Song, ein richtig schönen Country-Song. Ich müsste öfter mal hören, die haben tolle Texte. Das ist ein Country-Song von Toby Keith. Das heißt, A Little Less Talk and A Lot More Action. Frei übersetzt, ein bisschen weniger labern, aber viel mehr tun. Wie ist denn das bei uns? Wir zerreden oft unheimlich viele Dinge. Wir reden und reden und labern und lamentieren und diskutieren, aber wir kommen nicht zum Punkt, dass wir endlich mal was tun. Viele Leute beschweren sich darüber, dass dieses nicht läuft, dass das nicht läuft und das müsste auch mal getan werden, aber keiner tut's. Ein bisschen weniger labern und ein bisschen mehr tun. Kurt Marti, ein Schweizer Theologe, leider im letzten Jahr verstorben, hat mal einen tollen Satz gesagt. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Ein bisschen weniger labern und ein bisschen mehr machen. Und gucken wir uns den Taubstummen an. Viel erfahren wir bei denen nicht. Da kann ich hören und da kann ich reden. Wie oft hören wir und verstehen doch nicht? Wie oft sitzen wir im Gottesdienst, bei Predigten oder in Gesprächen oder in Gebeten und wie oft hören wir, aber wir hören doch nicht? Wenn du den Eindruck hast, dass das bei dir vielleicht so ist und sagst, ich verstehe eigentlich gar nicht, was Gott von mir will. Ich bete, aber ich höre ihn nicht, ich weiß es nicht. Ich möchte aber eigentlich verstehen, was Gott mir zu sagen hat und ich möchte Gottes Wege für mein Leben verstehen und mitkriegen, was er mir sagt, dann lade ich dich ein, dass du wirklich mal in aller Ruhe, vielleicht nach dem Gottesdienst oder heute Nachmittag oder heute Abend, wirklich mal in Ruhe ins Gebet gehst und Gott sagst, Herr, ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Ich möchte deinen Willen für mein Leben verstehen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst und mir wirklich sagst, wo es lang geht. Hilf mir dabei. Und dann nehmt euch die Ruhe und die Zeit mit offenen Ohren und hört darauf, was passiert. Gott redet, Gott spricht. Und wie er dem Taubstummen dann geholfen hat, da steht in der Bibel, dass der angefangen hat, davon zu erzählen. Jesus hat zwar gesagt, das sollst du nicht machen, aber er hat davon erzählt. Wie das ist, wenn man begeistert ist. Wenn man von was begeistert ist, dann muss das raus. Und wenn du mitkriegst, dass Gott zu dir spricht, dann erzähl das. Erzähl den Leuten von Gott. Erzähl's weiter. Erzähl weiter, wie groß unser Gott ist und wie er für uns da ist. Ein letzter Gedanke. Nachdem Jesus den Taubstummen geheilt hat, geht er zu den Freunden zurück. Und hier steht, die wundern sich über alle Maßen. Die wundern sich, dass es wirklich funktioniert hat. Wenn du dich auf Gott einlässt, dann wunder dich nicht, dass es wirkt. Dann wunder dich nicht, dass es wirklich klappt. Dann wunder dich nicht, dass Gott wirklich da ist. Wenn du Gott um Hilfe bittest und in dein Leben bittest, dann wunder dich nicht, dass er tatsächlich auf einmal da ist. Vielleicht und wahrscheinlich ganz anders, als du das willst. Aber ganz sicher so, wie du es brauchst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.